Mit Hans-Jürgen Bartsch. Die islamische Welt, der Beitrag des Islams zur westlichen Kultur von Paul Kunitsch, Fortsetzung von gestern, sowie der Aufbruch in die Moderne von Arnold Hottinger. Die jüngsten Äußerungen des SPD-Politikers und Vorstandsmitgliedes der Bundesbank Thilo Sarrazin prägen in dieser Woche den Hörsaal. Sarrazin bemängelt in seinem gestern vorgestellten Buch »Deutschland schafft sich ab« eine mangelnde Integrationsbereitschaft hier lebender Ausländer. Mit seinen Interviewaussagen über eine bestimmte Genetik der Juden hat er sich Wut und Empörung gleichermaßen nicht nur in Deutschland zugezogen. Seine Parteigenossen haben unmittelbar danach ein Ausschlussverfahren beschlossen. Wir vom Hörsaal schauen nun wieder auf den historischen Austausch, der Europäer wie Muslime seit Jahrhunderten prägt. Ein Austausch, der beiden Seiten Gewinn gebracht hat, aber letztlich auch zu derartigen Problemen führt, wie wir sie in diesen Tagen erneut zu spüren bekommen. Die islamische Welt, der Beitrag des Islams zur westlichen Kultur, hieß schon am Montag unser Thema. Paul Kunitsch, Professor für Arabistik am Institut für Semitistik an der Universität München, zeigte darin die Vorteile auf, die Europäer durch das Vordringen der islamischen Kultur nach Europa hatten und haben. Er spricht von Einflüssen des Islam, die in unserer westlichen Hemisphäre bereits fest verwurzelt sind, und benennt Beispiele dafür. So führte er bereits die Wissenschaften an, gleich folgen die Literatur und weitere Bereiche. Kunitsch' Aufgabengebiet erstreckt sich schwerpunktmäßig über die Geschichte der Astronomie bei den Arabern und im mittelalterlichen Europa. Geboren wurde er 1930 in Ostprignitz, 1951 bis 1956 studierte er klassische Philologie und Orientalistik in München und Berlin. 1956 Promotion, 1957 Staatsexamen in klassischer Philologie und 1971 Habilitation in Arabistik. Von 1957 bis 1960 dozierte er am Goethe-Institut Kairo und wechselte 1977 erst als Dozent, später als Lehrstuhlinhaber an die Ludwig-Maximilians-Universität nach München zurück. Seit 1995 ist er im Ruhestand. Die folgende Rede stammt aus dem Jahr 1991.
Verlassen wir nun das Gebiet der exakten Wissenschaften und wenden wir uns anderen Bereichen zu. Welche Anregungen und Einflüsse sind von der islamischen Welt auf die westliche Literatur ausgegangen? Betrachten wir hier zunächst die neuere Zeit, etwa ab dem 16. Jahrhundert. Ungefähr seit dieser Zeit entstand im Westen allmählich eine wissenschaftliche Orientalistik. Gelehrte begannen, sich auf wissenschaftliche Art mit der islamischen Kultur und den Sprachen der islamischen Völker zu befassen, um fundierte Kenntnisse über sie zu sammeln und dem Westen ein möglichst echtes Bild von der islamischen Welt zu vermitteln. Mithilfe solcher Sprach- und Sachkenntnisse entstehen von nun an zahlreiche Übersetzungen aus den Literaturen der islamischen Völker. Der Koran, Auszüge aus historischen Werken, Dichtungen und erzählerische Werke werden in zunehmender Zahl aus dem Arabischen, Persischen und später auch aus dem Türkischen in europäische Sprachen übertragen. Darstellende und erklärende Literatur erscheint. Parallel hierzu verlief im Osten die Entfaltung des Osmanischen Reiches, die eine unmittelbare Betroffenheit und ein neues, verstärktes Interesse an der islamischen Welt im Westen hervorrief. So kamen jene frisch erschlossenen Zeugnisse orientalisch-islamischen Geistes, zusätzlich verstärkt durch aktuelle Reiseberichte aus jenen Ländern, in eine hierfür besonders aufnahmebereite Zeit. Und so werden denn diese neuen Materialien im Westen mit großem Interesse aufgegriffen und erweitern bedeutend die westliche Gedankenwelt. Aber es bleibt nicht bei der bloßen Kenntnisnahme und Anteilnahme. Die orientalischen Materialien und Stoffe werden im Westen auch produktiv. Es entstehen in den europäischen Nationalliteraturen literarische Werke verschiedenster Art, Theaterstücke, Opern, Erzählungen, Dichtungen, die jenes neu erschlossene Material aufgreifen und in eigene Neuschöpfungen einbringen. Wir können hier an die barocke Literatur denken mit ihren Türkenliedern und Türkendramen, an unsere Klassik und später die Romantiker. In manchen Fällen werden nicht nur orientalische Szenerien, Handlungen und Nomenklaturen übernommen, sondern sogar orientalische Dichtungsformen, wie in den Gazellen August von Platens. Für diese neuere Zeit liegen die Quellen offen zutage. Man kann im Einzelnen genau verfolgen, welche Lektüre Lessing oder Goethe getrieben haben, welche Einzelheiten sie aus welcher Quelle, in welchem Stadium ihres Schaffens aufgegriffen und wie sie diese verarbeitet haben. Der islamische Orient wird zu einem festen Bestandteil der neueren europäischen Literatur und spiegelt sich in vielfältiger Brechung in der Gedankenwelt der Schriftsteller und Dichter und ihres Publikums wider. Wesentlich anders liegen die Dinge in der älteren Periode, also im Mittelalter. Selbstverständlich wirkt auch in dieser Zeit der Islam, diese so viel Aufsehen erregende, neu auf der Weltbühne erschienene Kraft, in die europäische Literatur hinein, aber jetzt eher auf eine indirekte Art. Wohl gab es auch in dieser Periode im Westen erklärende und darstellende Literatur über den Islam, seine Lehren, seine Geschichte. Wir können an die Chroniken mit ihrem Daten- und Namengerüst denken, teilweise über Byzanz gekommen, an die Werke von Männern wie Wilhelm von Tyrus und Wilhelm von Tripoli, an das Korpus islambezogener Texte, darunter den Koran, das Petrus Venerabilis hatte ins Lateinische übersetzen lassen, sowie ferner an Augenzeugenberichte aus den Kreuzzügen und der Reconquista. Dies alles schlägt sich aber in der schönen Literatur nur stark verdünnt nieder, reduziert auf einige Personennamen und geografische Namen, einige Handlungsschemata, auf sporadische Einzelfälle quellengeschichtlich nachweisbarer Bezüge. Im großen Ganzen bleibt der Orient für die Dichter der Heldenepen und der Chanson de Geste weiterhin die alte Fabel- und Wunderwelt, kaum beeinflusst von den schriftlich niedergelegten, von manchen Poeten am Orte selbst erlebten neuen Realitäten. Was bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts überhaupt nicht nachgewiesen ist, sind Übersetzungen literarischer Erzeugnisse der islamischen Welt ins Lateinische bzw. in irgendwelche anderen europäischen Sprachen. Lediglich die Disciplina Clericalis des Petrus Alfonsi zu Anfang des 12. Jahrhunderts, vermutlich von diesem selbst auf Lateinisch verfasst, mit ihren anekdotischen und in Fabelform gekleideten Ermahnungen und philosophischen Lebensregeln, brachte erstes orientalisches Erzählgut nach Europa, das auch bald fruchtbar weiterverwendet wurde. Weiterer orientalischer Erzählstoff wird dann erst seit der Mitte des 13. Jahrhunderts unter Alfons X. von Kastilien ins Altspanische übersetzt und dadurch der europäischen Geisteswelt zugänglich gemacht. Es sind die ursprünglich indischen Fabeln von Kalila und Dimna, die anschließend bald in vielen Sprachen und Versionen in Europa kursieren. Daneben auch Weisheitsliteratur, Florilegien angeblicher Aussprüche der Weisen der Antike, die auf umständlichen Wanderwegen über arabische Redaktionen endlich in alfonsinischer Übersetzung nach Europa zurückkehren. Nennen wir als Beispiele für diese allgemeinen Feststellungen Wolframs von Eschenbach Parzival und Willehalm. In beiden Epen spielt der Orient eine tragende Rolle. In beiden Werken sind aber stets nur versprengte orientalische Einzelelemente quellengeschichtlich nachweisbar. Das Gesamtkonzept der Komposition dagegen ist aus rein westlichem Geiste geschaffen. oder der Tristan-Stoff, dem man halb persischen, halb arabischen Ursprung hat nachsagen wollen, in Gestalt des persischen Epos Vis o Ramin sowie der altarabischen Romanze von Qais und Lubna. In den verschiedenen europäischen Tristan-Fassungen sind jedoch keinerlei Einzelelemente orientalischer Herkunft nachweisbar. Und Einflüsse jenes persischen Epos und jener altarabischen Romanze sind aus überlieferungsgeschichtlichen Gründen ganz unwahrscheinlich. Es ist eben vor Alfons dem X. keine direkte literarische Übertragung aus dem islamischen Orient in die westliche Welt nachgewiesen. So beruhen offensichtlich auch gewisse eskatologische Anschauungen Dantes in seiner Divina Commedia nicht etwa auf direkten Kenntnissen entsprechender arabischer Dichtungen, etwa von Abul-Ala al-Ma'arri, wie einst von Miguel Asin Palacios angenommen, sondern Dantes entsprechende Kenntnisse dürften auf eine vulgarisierte arabische Fassung der Legende von Muhammads Himmelreise zurückgehen, die ebenfalls unter Alfons dem X. ins Altspanische und von da bald weiter ins Altfranzösische und Altitalienische übersetzt wurde, so dass sie Dante durchaus hätte zugänglich sein können. Wenden wir uns nun von der Welt der Texte und Bücher zu anderen Gebieten, die ebenfalls mehr oder weniger intensiv von islamisch-orientalischen Einflüssen erfasst wurden. In der Kunst und im Kunsthandwerk ist vom Mittelalter bis auf die heutige Zeit durchgehend orientalischer Einfluss zu beobachten. Ob es sich um die berühmten Teppiche handelt, um die vielerlei Arten von Textilien, um Keramik, Glaswaren, Elfenbeinarbeiten oder Bucheinbände, von frühester Zeit an gelangten derartige Objekte in den Westen, wo sie hochgeschätzt und je nach Situation als Statussymbole und Prunkgegenstände geachtet und in Gebrauch genommen wurden. Es ergab sich darüber hinaus, soweit es die Umstände möglich machten, regelrechter Handel mit solchen Gegenständen. Ja, da diese Dinge so kostbar und selten waren, entstanden westliche Manufakturen, die solche Objekte nachmachten, um ihre Imitationen dann preisgünstiger zu vertreiben. In der Malerei verschiedener Epochen erscheinen solche Gegenstände als Dekor in westlichen Szenen. Aber die europäischen Künstler nahmen auch orientalische Szenerien und Porträts in ihren Motivschatz auf, angeregt durch Vorbilder wie Gentile Bellini, der 1479-80 in Istanbul weilte und Selbstgeschautes aus dem Orient abbildete. Oder durch Spezimina orientalischer Malerei, wie etwa bei Rembrandt, der eine Zeit lang eine eigene Sammlung indischer Miniaturen besaß und kopierte. Dekorationen im arabischen Stil, Arabesken oder arabische Schriftzeichen tauchen vielerorts im Westen auf Textilien oder an Bauwerken als Zierrat auf. Auch die arabische Musik hat ihre Spuren in Europa hinterlassen. Wir nennen nur die Laute oder die Gitarre, deren Namen aus dem Arabischen bzw. über das Arabische zu uns gekommen sind. In einer anderen Epoche hat die türkische Janitscharenmusik auf den Westen weitergewirkt, wovon noch einige Züge und Instrumente unserer Militärmusik zeugen. Schließlich ist zu verweisen auf zahllose Dinge unseres Alltagslebens, die durch Kontakt mit der islamischen Welt in den Westen kamen. Obstarten, Pflanzen, Blumen, Tiere, Hausrat, Kleidungsstücke, auch das Schachspiel, der Ludus Schachorum, in Deutschland bereits um die Mitte des 11. Jahrhunderts im Ruhrtlieb vorhanden. Hierzu kommen Einrichtungen und Begriffe des Seewesens, des Handels, des Militärwesens, des Landbaus und der Bewässerung. Alle diese Dinge sind mit ihren arabischen, persischen oder türkischen Benennungen nach Europa gekommen, und werden von uns noch heute so gebraucht, ohne dass es uns überhaupt bewusst ist. Ob wir da die Joppe, das Sofa, die Matratze, das Arsenal, die Giraffe, die Tulpe, den Kaffee, den Zucker, den Safran, das Karussell nehmen. In den Berührungsländern haben sich viele Ortsnamen erhalten. Auf der Iberischen Halbinsel und in Sizilien arabischen Ursprungs, auf dem Balkan türkischer Herkunft. In Süditalien und Sizilien gibt es viele Familien- und Personennamen arabischer Herkunft. Manches weitere Sprachgut drang in den verschiedenen Epochen im Osten wie im Westen aus den Idiomen der islamischen Völkerschaften in die jeweils in Berührung stehenden europäischen Sprachen ein und verbreitete sich von da aus über ganz Europa. Alles in allem hat also der islamische Orient eine Fülle von Einflüssen auf Europa ausgeübt und war zu allen Zeiten, vom Mittelalter bis auf den heutigen Tag, im Westen präsent. In Gestalt von Dingen, von Wörtern, von Vorstellungen, von Begriffen und Motiven, die alle Sphären des westlichen Lebens betreffen. Die schnelle und glatte Aufzählung, die ich soeben hier gegeben habe, darf freilich nicht vortäuschen, dass unsere Kenntnis all dieser Zusammenhänge ebenso glatt und leicht zustande gekommen ist. Dahinter verbirgt sich vielmehr die Leistung von Generationen von Forschern der verschiedensten Richtungen und Nationen. Und viele, sehr viele Dinge sind leider auch bis heute noch ungeklärt, ungenügend abgesichert oder kontrovers, um nur die Fragen um die Troubadour-Dichtung und um die höfische Minne zu erwähnen. Es bleibt ein Auftrag der historischen Wissenschaft, in dieser Richtung weiterzusuchen, Quellen zu finden und sie behutsam in sorgfältiger Methodik auszuwerten, um weiterführende Resultate zu erzielen, ältere Fehldeutungen zu korrigieren und so an der Aufhellung des Werdegangs europäischer Kultur und Geistigkeit mitzuwirken.
Sie hörten den zweiten und letzten Teil von »Die islamische Welt«, der Beitrag des Islams zur westlichen Kultur des Autors Professor Paul Konitsch von 1991.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Das Wort hat jetzt der Islamwissenschaftler, Arabist und ehemalige Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung im Nahen Osten, Arnold Hottinger. Auch er spricht von gemeinsam übernommenen Werten, von Europäern in Istanbul und Muslimen, die ihre Armee nach europäischem Vorbild umgebaut haben. Der Aufbruch in die Moderne lautet der Titel für die nächste knappe halbe Stunde im Hörsaal mit dem heute 83-jährigen Schweizer Experten. Hottinger lebte zunächst in Düsseldorf und Basel und studierte in Zürich Orientalistik und Romanistik. 1952 wurde er promoviert. Er arbeitete 30 Jahre lang als Auslandskorrespondent für die Neue Zürcher Zeitung in Beirut, später in Madrid und Nikosia. Der Redner publizierte zahlreiche Schriften über Arabien und den Nahen Osten. Er hat die Ehrendoktorwürde sowohl der Universität Basel als auch der Universität Bern verliehen bekommen.
Die muslimische Welt war schon im Mittelalter mit der heutigen westlichen, der damaligen christlichen Welt, oft und heftig zusammengestoßen. Doch für die meisten Muslime spielte sich dies am Rande der ihnen vertrauten Welt ab. In das muslimische Herzgebiet hatte es seit den Kreuzzügen keine Vorstöße mehr gegeben. Und das türkische Reich, befehligt vom Kalifen, dem Beherrscher der Gläubigen, hatte sich sogar weit nach Osteuropa hinein ausgedehnt, nachdem es Byzantium erobert und sein Reich zerbrochen hatte. Diese Gesamtlage ist für die Muslime erst gegen die Zeit nach der Französischen Revolution grundlegend geändert worden. Gegen Ende des 18. und Beginn des 19. Jahrhunderts gerieten die zentralen Staaten der muslimischen Welt plötzlich unter europäischen Druck. Das größte und stärkste muslimische Reich, das Osmanische, ist diesem Druck zuerst ausgesetzt gewesen. Seine Siegeszüge in Osteuropa, die bis zur zweiten Belagerung von Wien dauern sollten, 1683, stagnierten zuerst und verwandelten sich dann langsam im Verlauf des 18. Jahrhunderts in Niederlagen gegenüber den Österreichern, den Russen und immer mehr sogar gegenüber früheren Untertanenvölkern wie den Ungarn, den Rumäniern, den Serben, den Griechen. Unter diesem Druck mussten die Ottomanen sich fragen, was an der Organisation der westlichen Staaten besser sei als an jener der ihrigen. Ganz besonders an den europäischen Heeren und Kriegsflotten, die sich als so siegreich erwiesen. Selim III., der Sultan, der zur Zeit der Französischen Revolution herrschte, hat auch begonnen, Abgesandte nach den europäischen Staaten zu entsenden. So Ratib Effendi, der 1791 Wien besuchte. Er scheint dort mit dem später berühmten Türkei-Fachmann Hammer Pogstall, der damals noch ein Sprachknabe in Wien war, Kontakt gepflegt zu haben. Und er ist mit einem 500-seitigen Bericht über die Organisation des österreichischen Heerwesens und Staates und anderer europäischer Länder nach Istanbul zurückgekehrt. Im Herbst des gleichen Jahres hat Selim III. Nicht weniger als 22 Würdenträgern des Reiches den Auftrag erteilt, schriftlich niederzulegen, was ihrer Ansicht nach am Reiche geändert werden müsse. Alle 22 Experten, wie wir heute sagen würden, waren sich einig darüber, dass in erster Linie die ottomanischen Armeen umgebildet werden müssten. Doch darüber, wie, gingen ihre Ansichten auseinander. Manche wollten zu den altbewährten Institutionen der frühen ottomanischen Zeit zurückkehren, die in Verfall geraten waren. Andere wollten die bestehende Armee reformieren. Eine dritte Gruppe hielt die türkische Armee für hoffnungslos unreformierbar und schlug vor, man solle neben ihr ein völlig neues Armeekorps ausheben, ausbilden und ausrüsten, nun aber im neuen europäischen Stil. Diese dritte Lösung fand den Beifall des Sultans. Er richtete sich an die neuen revolutionären Herren in Paris und das Direktoire entsandte 1796 einen General als Botschafter nach Istanbul. Eine ganze Truppe von Offizieren als militärische Fachleute und Lehrer brachte er mit. Militärschulen wurden eingerichtet, wo junge Türken Unterricht im Marinewesen, Navigation, Artillerie, Festungsbau und Hilfswissenschaften erhielten. Die Unterrichtssprache war Französisch. Eine Bibliothek von etwa 400 französischen Büchern wurde angeschafft, worunter sich auch die Bände der großen Enzyklopädie befanden, in der Diderot, Rousseau und Voltaire die Ideen der Aufklärung niedergelegt hatten. Schon in dieser allerersten Armeereform europäischen Stiles zog die Neuorganisation der Streitkräfte staatliche Reformen mit sich. Die Reform musste finanziert werden. Ein besonderes Finanzamt wurde zu diesem Zweck eingerichtet und es stellte sich heraus, dass eine neue, wirksamere Provinzverwaltung, ein neues Steuersystem in den Provinzen, sogar Vorschriften für den Getreidehandel und Ähnliches notwendig wurden. Schon bevor Selim die Armeereform in Bewegung setzte, hat er auch eine regelmäßige Diplomatie mit regulären Botschaften in London, Wien, Berlin, Paris aufgezogen. Neben den Botschaftern, älteren Würdenträgern, die sich nicht besonders für die fremden europäischen Länder erwärmen konnten, gingen auch jüngere Leute ins Ausland, Botschaftssekretäre mit dem besonderen Auftrag, die dortigen Sprachen zu lernen und das europäische Staats-, Wirtschafts-, Militärwesen zu beobachten. Mit dem revolutionären Frankreich ist die Pforte freilich später in Schwierigkeiten geraten. Aus der zeitgenössischen Geschichtsschreibung geht hervor, dass manche der gebildeten Türken den Reformen zwar zustimmten, aber die Gegenwart und Aktivität von so vielen Franzosen in Istanbul ablehnten. Man traute ihnen nicht. Der Geschichtsschreiber Ahmed Asim Effendi weiß und beschreibt, dass die Russen durch Anwendung der europäischen Reformen zu einer weltpolitisch zählenden Macht geworden waren. aber er kann die fremden Christen in Istanbul trotzdem nicht ausstehen und erwartet nur Böses von der Zusammenarbeit mit ihnen. Zuerst schmeicheln sie hoch und niedrig, aber am Ende, so wirft er ihnen vor, gehen sie doch darauf aus, das heilige Gottesgesetz, Gott behüte, zu untergraben. Das heilige Gottesgesetz, das heißt die Scharia, ist auch heute noch der Ruf der islamischen Fundamentalisten, wenn sie, wie heute Khomeini, wie Zia-ul-Haq in Pakistan, die volle Islamisierung ihrer Staaten fordern. Das ist kein Zufall. Der Islam ist eine Religion, die sich nicht auf das geistliche Leben, so wie wir es verstehen, beschränkt und nicht auf es beschränken will. Die Scharia, das Gottesgesetz, umfasst alle Bereiche des religiösen, im unseren Sinne, aber auch des täglichen Lebens. Aspekte des Strafrechts, des Steuerwesens und der Politik, so gut wie solche der Wirtschaft. Gerade weil es keine Trennung zwischen zivilen Regeln und geistlichem Gesetz gibt, hat der Islam die Tendenz, alles Leben in dieser Welt und in jener zu umfassen, zu regeln oder wenigstens mit seinem Siegel zu prägen. Islamisch werden so etwa die Kleider, die man trägt. Islamische Färbung und Sanktion erhalten alle Aspekte des Familienrechts, gleich ob sie koranischen oder mehr traditioneller Herkunft sind. Es gibt islamische Sitten, deren Nichtbefolgen durch die Ungläubigen als ein Angriff auf das gesamte islamische Lebensgefüge verstanden wird. Die Reaktion kann dementsprechend heftig ausfallen. Das war 1807 in Istanbul in erstaunlichem Maße genauso der Fall wie 1979 in Teheran. Soldaten des Sultans sollten gezwungen werden, moderne Uniformen im Stile der Ungläubigen anzuziehen. Sie meuterten stattdessen, zogen aus der Umgebung der Hauptstadt auf den Hippodrom, das alte Zentrum von Byzanz. Der Mufti, das heißt der Gottesgelehrte, dem es oblag, sich darüber auszusprechen, ob die Regierung entsprechend der Scharia handle oder nicht, gab ein Gutachten ab, in dem er erklärte, ein Sultan, der gegen das Gottesgesetz und die Bräuche der Muslime handle, gehöre abgesetzt. Die meuternden Truppen, zu denen sich die Janissaren gesellt hatten, das heißt die einst ruhmvollen traditionellen Soldaten des Reiches, verschafften sich Listen mit den Namen der wichtigsten Reformer. Sie brachen in ihre Häuser und ermordeten sie dort, oder sie schleppten sie auf den Hippodrom, um sie dort auf dem Platz öffentlich zu schlachten. Die neue Truppe des Nizame Jedid wurde aufgelöst. Ein neuer Sultan wurde ernannt. Die wahren Herrscher der Stadt wurden der Mufti und der Statthalter von Istanbul. Die Reformen schienen gescheitert zu sein. Die Janissaren mit all ihren Privilegien, die sie sich über die Jahrhunderte hinweg erworben hatten, waren natürlich nicht daran interessiert, dass die wahre Macht im Staate an die neuen Truppen, eben den Nizame Jedid europäischen Stiles und an ihre Befehlshaber überging. Sie waren die treibende Kraft hinter der Gegenrevolution. Den Anlass und die Legitimation jedoch lieferten der traditionelle Islam und was seine Vorkämpfer als die Notwendigkeit sahen, die Scharia, das Gottesgesetz, zu retten und zu bewahren. Die Reform sollte sich freilich 19 Jahre später dann doch durchsetzen. Ein neuer Sultan, Mahmud II., bereitete die Konfrontation mit den Janissaren lange und sorgfältig vor. Er führte mehrere erfolglose Kriege gegen die serbischen und die griechischen Aufständischen, gegen die Russen und die Ägypter. Durch die Niederlagen und Rückschläge sank das Prestige der alten und im Kriege wirkungslos gewordenen Truppe der Janidscharen immer mehr ab. Mahmud setzte Vertrauensleute in den Provinzen ein, stellte Sondertruppen auf, die ihm unmittelbar gehorchten, ließ am Ende, um die Janissaren zu reizen, eine neue Armeereform verkünden. Die Janissaren zogen auf den Hippodrom und warfen ihre Suppenkessel um. Das war das alte Symbol ihres Aufstandes. Die neuen Truppen aber standen bereit und schossen die Janissaren auf dem Hippodrom zusammen. Auch in den Provinzen wurden die Janissaren ermordet. Die neuen Truppen hatten gesiegt. Das freudige Ereignis, wie die Ottomanen es nannten, hat große Wirkungen gehabt. Es gab zwar natürlich weiterhin viele und einflussreiche traditionelle und konservative Muslime, doch ihr militärischer Arm, eben die Janissaren, war nun gebrochen. Die Militärs sind seither in der Türkei eine Kraft der modernen, reformierenden Tendenz geblieben. Atatürk, der selbst in dieser Tradition stand, hat sich später in dieser Rolle bestärkt und neu angefeuert. Dass dem so war, ist durchaus logisch. Die neue Armee, wenn sie ihre Rolle erfüllen wollte und sich gegenüber den sie bedrängenden Streitkräften der Russen, der Engländer, der Österreicher, der Ägypter, der verschiedenen aufbegehrenden Untertanenvölker behaupten wollte, musste sie sich immer erneuern und modernisieren. Sie konnte dies jedoch nur in dem Maße tun, in dem der Staat, der sie trug, selbst zu moderneren wirtschaftlichen und administrativen Methoden, zu besseren und anders gerichteten Erziehungsmethoden überging, indem er auf mehr und mehr der unwirksam gewordenen, altüberkommenen Traditionen, Ideale und Verhaltensweisen verzichtete. Eine parallele Entwicklung der Modernisierung und Verwestlichung von der Armee aus, primär für die Armee und schrittweise immer mehr für den ganzen Staat, hat sich auch in Ägypten abgespielt. Dort brachte der Einfall des französischen Expeditionskorps unter Napoleon von 1798 eine noch intensivere und noch plötzlichere Kontaktnahme mit den Europäern. Sie erwiesen sich weit überlegen gegenüber den stolzen, aber archaischen Berufssoldaten, die in Ägypten die eigentliche Macht ausübten. Die Mamluken waren hochgeschulte Reiter, die auf ihre Kunst, zu Pferde Krieg zu führen, pochten und die naiv glaubten, dass kein Soldat auf der Erde ihnen gewachsen sei. Doch die regelmäßigen Salven der Füsiliere Napoleons haben in der Schlacht bei den Pyramiden ihre Macht mit einem Schlag gebrochen. Die Mamluken stellten eine militärische Feudal- und Herrenschicht dar. Sie waren aus importierten Waffensklaven gebildet, die einander bekämpften und dann einen der ihren, der sich als der Stärkste erwies, die Herrschaft über das Niltal und Kairo zuerkannten. Die Ägypter selbst lebten als ihre Untertanen. Die geistlichen Gottesgelehrten übten eine Art Mittleramt zwischen der Herrenschicht und den Landeskindern aus, indem sie dafür sorgten, dass die Herrscher, soweit immer möglich, der Scharia entsprechend regierten. Napoleon brach in dieses recht archaische Sozialgefüge ein. Er versuchte, die Ägypter gegen die mamlukischen Oberherren zu mobilisieren. Er berief sich dabei sogar auf den Koran, soweit er ihn kannte. Er konnte, sehr typischerweise, die Mitarbeit von vielen Kopten gewinnen, das heißt ägyptischen Christen. Doch die muslimischen Bewohner von Kairo und ihre Gottesgelehrten, die Scheichs, denen die Bürger nachlebten und an deren Gebot sie sich weitgehend hielten, die hielten Distanz. Einer der Gottesgelehrten, der Scheich Jabarti, hat in einer großen Chronik den Einmarsch und die Jahre der französischen Herrschaft ganz genau geschildert. Französische Naturwissenschaft und französische Bibliotheken, französische Gerechtigkeit sogar, imponieren ihm deutlich. Doch vom Islam, das weiß er sofort, verstehen die Franzosen gar nichts, obgleich sie sich auf den Koran berufen wollen, wenn sie die Mitarbeit der Bevölkerung zu gewinnen trachten. So kommt es zu Volksaufständen, die Jabarti übrigens ausdrücklich missbilligt. Sie haben die Lage der Muslime nur noch schlimmer gemacht. Die Franzosen werden immer offener repressiv. Die Engländer greifen als Verbündete der Pforte in das Ringen ein. Am Ende ziehen die französischen Truppen ab, nachdem sie sich fast 4 Jahre lang im Niltal gehalten hatten. Die Ottomanen kehren zurück. Das Unrecht der Franzosen, so sagt Jabarti, wird nun vom Unrecht der Türken abgelöst. Ägypten aber kommt nicht mehr zur Ruhe. Wirren entstehen. Die alten Mamluken kämpfen gegen die neuen Hilfstruppen, welche die Ottomanen ins Land gebracht haben. Am Ende ist es der schlaue und brutale albanische Söldnerführer Mohammed Ali, der all seine Vorgesetzten und Rivalen überspielt und der weiß, was er will. 1811 lädt er die verbleibenden Mamluken in die Zitadelle von Kairo zu Gast und lässt sie dort einschließen und niedermachen. Dies entspricht der Austilgung der Janissaren durch Mahmud II. Doch Ägypten, ein Land uralter Zentralisation, ist leichter zu beherrschen und zu organisieren als das weite Ottomanische Reich. Die Modernisierung und sogar die erste Industrialisierung, die Mohammed Ali energisch betreibt, führt dann dazu, dass das Niltal am Ende zu einer Art Riesenfarm des Herrschers und seiner Familie wird. Auch Mohammed Ali ist in erster Linie darauf bedacht, eine neue Armee aufzustellen, nach europäischem Muster. Er ruft ausländische Offiziere ins Land, um sie auszubilden. Er entsendet jedoch auch junge Leute, Ägypter, nach Europa, um dort zu studieren. Der Imam, der als eine Art geistlicher Vater die erste große ägyptische Mission nach Paris begleitete und sich dort von 1826 bis 1831 aufhielt, Sheikh Rafi Rifat At-Tahtawi, ist einer der wichtigsten Übermittler geworden, die das damalige Europa in arabischer Sprache beschrieben haben und neue Konzepte, wie etwa den Begriff des Vaterlandes, La Patrie, nach Ägypten einführte. Der Scheich hat die Revolution von 1830 in Paris miterlebt und hat sie genau in all ihren Umständen beschrieben. Mit seiner neuen Armee, der die ägyptischen Bauern, die Fellachen, zwangsweise dienen mussten und wo sie sehr brutal behandelt wurden, hat Muhammad Ali zuerst auf Geheiß seines Oberherrn, des Sultans, auf der arabischen Halbinsel Krieg geführt, dann im Sudan erfolgreiche Feldzüge durchgeführt. Dann half er seinem Oberherrn, dem Sultan, die griechischen Rebellen niederzumachen, was er so erfolgreich tat, dass die europäischen Mächte, Frankreich und Großbritannien zusammen, gegen Ägypten und die Türkei einschritten und die Flotte beider Staaten bei Navarino zerstörten. Darauf hat sich der Herrscher Ägyptens gegen den Sultan Mahmud gewandt und sein neues Heer nach Syrien entsandt, damals eine ottomanische Provinz, um seine Herrschaft dorthin auszudehnen. Der Sultan, durch das siegreiche, moderne Heer seines Vasallen bedroht, nahm seine Zuflucht zu den Russen. Doch dies war den westlichen Mächten unheimlich. England und Frankreich fanden wieder zusammen, um das Heer Mohammed Alis zum Rückzug aus Syrien zu zwingen und den Sultan dazu zu veranlassen, von den Russen Abstand zu nehmen. Dies ist der Beginn der sogenannten östlichen Frage, die sich dann durch die Diplomatie des ganzen restlichen Jahrhunderts hindurchzieht. In ihr erscheint das Ottomanische Reich als der kranke Mann am Bosphorus. Die westlichen Staaten Europas, England und Frankreich, die normalerweise untereinander rivalisieren, verzichten jedoch darauf, diesen kranken Mann zu zerstückeln. In erster Linie, weil sie vermeiden wollen, dass die Russen als lachender Dritter eingreifen, noch einen Schritt nach Süden hin vordringen und die Meerengen in Besitz nehmen. So stützen die beiden westlichen Mächte lieber den kranken Mann, so weit, dass er sich gegen die Russen verteidigen kann. Sie tun dies unter anderem dadurch, dass ihre Botschafter in Istanbul immer wieder darauf dringen, dass die Türkei sich weiter und weiter liberalisiere und modernisiere. So nimmt sich die östliche Frage vom Westen her gesehen aus. Was sie aber für die muslimischen Völker bedeutet, ist den westlichen Staaten jener Zeit verborgen geblieben und war ihnen wohl auch recht gleichgültig. Für die Muslime beginnt mit dieser östlichen Frage die eigentliche koloniale Erfahrung. Sie werden zum bloßen Gegenstand des Ringens unter den europäischen Mächten abgewertet. Sie leben in einer Gesellschaft, die im Begriff ist, sich zu verwestlichen. Das heißt, immer mehr Gedankengut, Wirtschafts-, Handels-, Lehr-, Verwaltungsmethoden, Verhaltensweisen, Ideen, Militärmethoden und so weiter vom Westen her zu übernehmen. Die Muslime sind gezwungen, dies zu tun. Es geschieht unter dem beständigen Druck der übermächtigen westlichen Mächte. Wenn man überhaupt als Staat, als Gemeinschaft überleben will, ist man gezwungen, sich diesem Druck zu fügen und mehr aus dem Westen zu übernehmen. Wozu man aber gezwungen wird, das tut man nicht gerne. Je länger das Jahrhundert fortschreitet, desto stärker wird der koloniale Druck. Desto mehr Macht üben die Vertreter der europäischen Mächte in den Hauptstädten selbst aus, in Kairo und Istanbul. Sogar in den kleineren muslimischen Staaten, in Tunis, in Algier, in Casablanca, in Aleppo, in Damaskus, in Beirut, in Teheran natürlich auch und im fernen Kabul sogar, beginnen die Konsuln zu regieren. Sie stützen sich auf wirtschaftliche Mächte, auf Banken, auf die Schulden und auf die Konzessionen, die die muslimischen Staaten ihnen gegenüber eingegangen sind. Das Netz der europäischen Mächte wird immer enger. Die Erfahrung der Völker des Islams scheint zu sein, je mehr man sich bemüht, den Europäern zu gleichen, weil man dies aus Überlebensgründen tun muss, desto abhängiger wird man von ihnen. Um zu überleben, muss man seine eigene islamische Existenz untergraben. Und dadurch, dass man sie untergräbt, wird man immer weiter sich selbst entfremdet und vom Fremden abhängig. Dieses Grundgefühl, das sich aus dem immer wachsenden Einfluss der Fremden ergab, hat sich von der zweiten Hälfte des Jahrhunderts ab in muslimischen Rebellionen zu entladen begonnen. Manche waren gewaltsame Aufstände, wie die indische Meuterei, das heißt der Aufstand der muslimischen Indier, Soldaten und Stadtbewohner gegen die englischen Oberherren, der 1857 ausbrach und ein Jahr später im Blut erstickt wurde, wie der Aufstand des Mahdi im Sudan. Doch andere waren mehr geistige Aufstandsbewegungen. Dem westlichen, europäischen und immer auch christlich empfundenen Druck der Ungläubigen setzte man das Eigenste entgegen, das man besaß, den Islam. Freilich, diesen Islam musste man neu verstehen. So wurde es den indischen Reformern nach dem Aufstand und auch den ägyptischen deutlich, nachdem sie versucht hatten, den fremden Einfluss 1882 aus dem Lande zu werfen und dafür nur von einer englischen Armee besetzt worden waren. Von den Persischen, die sich gegen ihren eigenen Sultan erhoben, weil er sich den Russen und den Engländern allzu sehr fügte und die ihm durch eine Volksbewegung, welche die Geistlichen und die Händler trugen, eine Verfassung aufzwangen. Das geschah 1905. Algerien war schon früh, ab 1827, von Frankreich militärisch erobert worden. Dies führte dann zu einer frühen muslimischen Reaktion unter dem Emir Abdelkader, der versuchte, im Kampf gegen Frankreich einen muslimischen Gottesstaat unter seiner militärischen Führung aufzurichten und ihn auch eine Zeit lang gegen Frankreich zu halten vermochte. Gegen die russische Kolonisierung gab es ähnliche Aufstände, unter dem Vorzeichen des Islams, so unter Schamil in Dagestan. Die Aufstände wurden jedoch immer unerbittlich niedergeschlagen. Doch die Versuche einer Wiederbesinnung auf die Essenz des eigenen Glaubens haben Frucht getragen. Die wichtigsten Namen der geistigen Reformer sind jener des Feuerbrandes, Jamal ed-Din el-Afghani, der in Persien, in Indien, in Ägypten, in der Türkei und vom Exil in Frankreich und in St. Petersburg aus die Neubelebung des Islams durch Rückbesinnung auf seine zentralen Werte und großen geistigen Figuren gepredigt hat. Sein Schüler, der ägyptische Gottesgelehrte Mohammed Abduh, der versuchte, die Ashar-Lehrmoschee von Kairo zu reformieren und der durch neue Auslegungen des islamischen Gesetzes und des Korans Brücken zwischen der modernen Welt und dem Islam schlagen wollte. Der algerische Gottesgelehrte Ben Badis, der die Geistlichen von Algerien dazu aufrief, an ihrem eigenen religiösen und kulturellen Erbe festzuhalten. Diese Gottesgelehrten versuchten, auf den reinen Islam, so wie der Prophet ihn lehrte, zurückzugreifen. Und sie lehrten zugleich, dass dieser reine Islam weder zur Wissenschaft noch zum sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt in Gegensatz stehen könne. Im Gegenteil, richtig verstanden, würde er beide fördern, sagten sie immer wieder. Ihre Linie setzt sich bis heute fort. Sie dominiert das heutige islamische Denken, wenn es sich vor das Problem der Erfolge, der Wirksamkeit, der Macht der westlichen Welt christlichen Herkommens gestellt sieht. Das Problem freilich bleibt ungelöst. Die muslimischen Staaten haben sich seit jener Zeit vom Kolonialismus, der physischen Besetzung durch fremde Heere, frei gespielt. Doch die alte Grundaufgabe, die sich in dem Augenblick zu stellen begann, als die westlichen Heere und Organisationsformen vordrangen, tüchtiger und erfolgreicher zu sein schienen als die eigenen, sie ist noch immer nicht restlos gelöst. Auch heute noch geht es darum, was man schon seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts versucht hat. Ursprünglich aus dem Westen stammendes Geistesgut, Verhaltensweisen, Techniken, Organisationsformen, Lehrmethoden, Lebensformen in die eigene Umwelt aufzunehmen, ohne dabei die eigene Essenz zu verlieren, ohne auf sie, die im islamischen Glauben, in der Scharia und in den islamischen Lebensformen ihr Zentrum aufweist, verzichten zu müssen.
Sie hörten Der Aufbruch in die Moderne von Arnold Hottinger aus dem Jahr 1980. Morgen im Hörsaal: Rassische, ethnische und soziale Minderheiten als Zukunftsproblem internationaler Integrationsbestrebungen von Hans-Joachim Nowotny.